I don't want you to be hopeful. I want you to panic.
Ich will, dass ihr Panik bekommt. So hat es die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2019 formuliert. Nur das wäre die angemessene Reaktion, wenn es darum geht, die Klimakrise zu bewältigen. Panik, Angst, Wut. Auch die Aktivistin Anne Therese Jannery hat lange Zeit so gedacht, bis sie zur Klimaoptimistin wurde.
So I did not used to be a climate optimist. I was what I refer to as an angry activist in my early days. And I tried to change the world, so to speak, from making people feel guilty and putting that shame onto myself and to others. And then I had an almost spiritual awakening. Ultimately, that was a turning point for me. And I recognized that I had to do things differently. And if I wanted to make an impact, a positive impact, both on the world, but also on myself, I had to change my ways.
Sie habe irgendwann bemerkt, wenn sie wirklich etwas verändern möchte, kommt sie als angry activist, also als wütende Aktivistin, nicht weiter. Deshalb hat sie angefangen, ihre Methoden zu verändern und in ihrem Aktivismus optimistischer zu werden. Wie das geht und warum Optimismus mehr bringen soll als Panik, das klären wir im Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Die Folgen der Klimakrise zähle ich hier gefühlt zu Beginn von jeder zweiten Folge auf. Es gibt unterschiedlichste Extremwetterereignisse, die Menschen auf der ganzen Welt dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Für eine Zukunft in absoluter Unsicherheit. Und immer noch halten wir als Weltgemeinschaft die Ziele nicht ein, die wir uns selbst gesetzt haben, um den Planeten und unsere Zukunft zu schützen. Sich in dieser Gemengelage Optimistin zu nennen, wirkt fast ein bisschen makaber. Meine Kollegin Jana Laborenz hat sich mit der Frage beschäftigt, was uns solch ein Optimismus in der Klimakrise bringt. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hallo Ina.
Im Angesicht der Klimakrise und all ihrer Auswirkungen wären doch Angst und Panik eigentlich schon eher die naheliegenden Reaktionen und Gefühle, oder sehe ich das falsch?
Das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir uns mit den Fakten beschäftigen und auf die Wissenschaft hören, ist das auch ein berechtigtes und nachvollziehbares Gefühl. Deshalb sind ja die Begriffe Klimaangst und Klimadepression viel geläufiger. Das gilt insbesondere für die jüngere Generation, die noch viel länger von den Folgen betroffen sein wird. In der Sinus-Jugendstudie 2021 haben zum Beispiel fast 40% der Befragten angegeben, dass sie große Angst vor der Klimakrise haben. Trotzdem macht sich seit ein paar Jahren insbesondere auf TikTok und Instagram der Trend des Klimaoptimismus breit. Da sind zum Beispiel Klimaoptimistinnen, die glücklich tanzen, weil eine seltene Elefantenart doch nicht ausstirbt. Sie zeigen, wie sie Bäume pflanzen, Müll vom Strand aufheben und dabei glücklich in die Kamera lachen.
Und dieser Optimismus ist jetzt sozusagen die Gegenbewegung zur Klimaangst?
Also, ich musste erst lernen, wie genau das mit dem Optimismus funktionieren soll. Klimaoptimistin sein heißt jedenfalls nicht unbedingt, ja, alles ist gut, die Technologie wird das schon irgendwie regeln oder ich lehne mich zurück und habe Vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Um Gedanken hinter der Bewegung besser zu verstehen, habe ich mit Anne Therese Jannery gesprochen, die wir ja schon am Anfang gehört haben. Sie kommt ursprünglich aus Schweden, lebt heute in New York und nennt sich selbst The Climate Optimist, ist also professionelle Klimaoptimistin. Sie hat schon ein Handbuch geschrieben darüber, wie man Klimaoptimistin wird, und sie hält TED-Talks, gibt Workshops und unterrichtet Studierende im Fach Klimaoptimismus und Branding.
And to be a climate optimist is not to deny that or to bypass our own feelings, so to say, yeah, I shouldn't be worried about climate change because technology will save us or whatever it is. Like, no, be worried. It's totally fine to be worried. I think on a daily basis, I'm both worried and hopeful. That's where climate optimism grows. That's where we nurture our own optimism and say, okay, I know this. So what can I do to make a difference?
Also nur weil wir wissen, dass unsere Situation schlimmer wird, heißt das nicht, dass wir deshalb nichts mehr tun sollten. Stattdessen kann man sich das so vorstellen, dass Klimaoptimistinnen versuchen, kontinuierlich die ganze Zeit immer wieder gegen Angst, Panik und Überforderung anzukämpfen. Anne Therese Jannery glaubt also, dass wir andere Menschen nur mit Optimismus erreichen und motivieren.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Also um Menschen dazu zu bringen, weniger zu fliegen oder den eigenen Beutel mit zum Einkaufen zu bringen, sich für Umweltschutz eben zu engagieren, einzusetzen, braucht es dann aus der Sicht der KlimaoptimistInnen sozusagen weniger Scham und schlechtes Gewissen. Stattdessen aber liebe Worte und die Ermutigung, dass wir was verändern können, richtig?
Genau, also in Kombination mit positiven Beispielen, also Geschichten, in denen Menschen es schon geschafft haben, einen Unterschied zu machen oder erfolgreich im Kampf gegen den Klimawandel waren. Zum Beispiel der Bericht über eine Gruppe, die es geschafft hat, sich für mehr Stadtbegrünung einzusetzen.
Okay, jetzt ist ja mir der Begriff Klimaoptimismus an sich relativ neu gewesen und ich habe den Trend auf Insta auch noch nicht so richtig entdeckt oder wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Aber dass Menschen auf Klimathemen unterschiedlich reagieren, das ist ja klar. Also wir sind ja alle von ganz unterschiedlichen Lebensumständen und Erfahrungen geprägt. Die Frage ist vielleicht ein bisschen naiv und vielleicht kannst du sie auch nicht so richtig beantworten, aber ich versuche es trotzdem. Also woran liegt es denn, also dass manche Menschen, wenn sie sich mit dem Klimawandel beschäftigen, sofort anpacken, während andere am liebsten den Kopf in den Sand stecken würden?
Das ist tatsächlich sehr kompliziert. Wie Menschen reagieren, hat auch viel mit unserer Psyche zu tun und unserer mentalen Gesundheit. An sich ist es, wenn wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen, voll normal und angemessen, erstmal Panik zu bekommen. Das hat mir auch die Psychotherapeutin Annika Heck erzählt. Sie ist Mitglied bei dem Psychologists for Future. Das ist eine Gruppe von Menschen mit psychologischer und psychotherapeutischer Expertise, die sich engagieren, um anderen Menschen zu helfen, die Klimakrise zu bewältigen. Annika Heck hat mir das in einem sehr plastischen Beispiel erklärt.
Wenn wir uns vorstellen, eine Person hätte eine Diagnose bekommen einer lebensbedrohlichen Erkrankung und die behandelnde Ärztin hätte zum Beispiel gesagt, es sieht wirklich ziemlich schlimm aus. Es gibt aber die Option, medikamentös und mit einer sehr gravierenden Verhaltensänderung vielleicht sie noch zu retten. Dann gibt es Menschen, die völlig in Panik verfallen und nach Hause gehen und ja, gelähmt die Wand anstarren vielleicht oder ihren Frust in Alkohol ertränken oder dergleichen. Das ist natürlich keine sehr angemessene Reaktion, auch wenn sie verständlich ist, ist keine hilfreiche Reaktion. Genauso wenig hilft es aber auch, wenn einem dann gesagt wird, na ja, dann mach doch einfach was Schönes und denk nicht so viel daran. Denn dadurch geht natürlich die Bedrohung nicht weg.
Okay, was Fachleute der Psychologie ja auch ausdrücken, ist, dass sich alles schön zu reden auch nicht gesund ist. Also was mir da ehrlich gesagt sofort in den Kopf kommt, ist dieser Begriff der Toxic Positivity, also toxische Positivität. Wie ist das bei Anne-Thérèse Jenner? Wie sieht denn der Klimaoptimismus bei ihr konkret aus?
Also ehrlich gesagt habe ich den am Anfang schon auch ein bisschen für toxisch gehalten. Insbesondere auf ihrer Website findest du schöne Fotos von Sonnenaufgängen und Bilder Natur, Landschaften oder wie sie glücklich mit ihrem Baby in die Kamera strahlt.
Ja, ich habe mir das auch mal angeguckt. Das ist echt ganz schön cheesy und kitschig, ja, was man da so sehr, zu sehen bekommt.
Sehr glamorous auch irgendwie, ja. Außerdem bin ich dann auf so Angebote gestoßen wie geführte Meditationen oder motivierende Sprüche und Tagebuchideen in Pastell zum Downloaden. Ich habe sie da auch gefragt, wie Tagebuch führen im Kampf gegen den Klimawandel helfen soll.
The reason journaling is so powerful is because it helps us rewrite the story that we tell ourselves every single day. We have the solutions. We know what we can do, at least for the next 5 to 10 years. Like, we know what to do. Right now, we need the courage and the commitment to say yes to that change, to say yes to implementing these changes that we know are available to us. And so for me, journaling is just helping deal with these emotions, if it's fear, if it's anxiety, if it's anger, whatever it is, it helps us kind of like package those emotions and put them down on paper and say, I recognize them, I see you, you are allowed to exist in my body, but I'm not gonna just stay here. I'm not gonna get stuck in these feelings because there's so much more work to be done and exciting work to be done.
Also ihr hilft Tagebuch führen dabei, mit ihren Gefühlen klarzukommen und sie zu verarbeiten. Die eigenen Gedanken auf das zu fokussieren, was sie tun will, damit sie dann eben aktiv werden kann.
Okay, eine Anleitung zum Tagebuch führen ist ja die eine Sache und inzwischen hat Jenner eben auch ein Buch zum Thema veröffentlicht. Das kann ja aber nicht alles sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es hauptberuflich, Klimaoptimistin zu sein?
Ja, ich glaube, das muss man auch immer kritisch einordnen, dass Gennari eben mit den Dingen, die sie tut, auch Geld verdient. Ist ja klar, jeder erwachsene Mensch muss irgendwie gucken, wie er sein Leben finanziert. Aber dieser Spagat zwischen Idealismus und wirtschaftlichen Erwägungen ist auf jeden Fall da, wenn du mich fragst. Zum Beispiel stand sie auch in der Kritik, weil sie mit BMW einen Podcast gemacht hat. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie mir erzählt, dass es natürlich schwierig ist, auf der einen Seite Unternehmen zu feiern, die sich den Veränderungen anpassen und gleichzeitig sicherzugehen, dass diese sich auch unter dem Zeitdruck der Klimakrise anpassen und wirklich etwas zum Klimaschutz beitragen, statt nur grünes Marketing zu betreiben.
As consumers and as citizens, I think recognizing that companies aren't starting to make these shifts and there are things happening behind the curtains that we may not be aware of, and to one degree we should honor that and celebrate it. At the same time, obviously keeping them accountable and making sure that they do speak up for and that they do change in the timely manner that we need. So it's a really, I think, tricky landscape to navigate.
Zur Einordnung, bei dem Podcast ging es eben auch um E-Mobilität und neue Varianten für den Transport, die nachhaltiger sein sollen als die aktuellen Optionen.
Das ist ja schon etwas doppeldeutig, vor allem wenn wir bedenken, dass die Automobilindustrie als Teil der gesamten Industriebranche zusammen mit der Energiewirtschaft und dem Verkehr für die meisten Treibhausgase in Deutschland verantwortlich ist. Im Vergleich scheint da der individuelle Verzicht oder Beitrag ja schon eher unwichtig.
Gennari widerspricht da gar nicht und sagt, dass es ein strukturelles Problem ist, also eine Systemfrage.
The individual actions won't save us, but it's not that they're hurting us either. There needs to be systemic change, but we must recognize that we are the system and we make those changes possible.
Heißt, wir müssen zuerst selbst anfangen zu handeln, weil wir Teil des Systems sind. Annika Heck von dem Psychologists for Future sagt außerdem, dass das für einen rein systemischen Wandel jetzt eh zu spät ist.
Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile einen Zeitpunkt erreicht haben, wo wir sagen müssen, wir brauchen sowohl als auch. Also die Menschen alleine als Zivilgesellschaft werden durch ihre Verhaltensänderungen, durch weniger Fleisch essen, durch weniger Autofahren, durch weniger Fliegen nicht mehr alleine die Welt retten können, sage ich jetzt mal. Aber sich zurückzulehnen und zu sagen, die Politik muss das richten, dafür ist es leider auch zu spät. Das wäre vielleicht auch vor 20 Jahren noch möglich gewesen durch gewisse regulatorische Maßnahmen oder Förderung von bestimmten Technologien und dergleichen. Wir sind aber jetzt an einem Punkt angelangt, wo man eigentlich sagen muss, wir brauchen alle.
Lass uns doch nochmal konkret zum Klimaoptimismus zurückkommen. Mich würde interessieren, wie Annika Heck das beurteilt. Wie bringen wir denn aus psychologischer Sicht Menschen dazu, Veränderungen mitzutragen und selbst etwas zu unternehmen mit der Hilfe von Optimismus?
Annika Heck hat da eine etwas andere Perspektive als Anthony Gennari. Sie meint, dass das mit dem Optimismus bei manchen Menschen zwar schon helfen kann, aber das kommt ganz drauf an, wie viel sich die Person tatsächlich schon mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt hat. Und eigentlich habe ein großer Teil der Gesellschaft noch nicht wirklich verinnerlicht, wie dringlich die Lage ist. Bei den Menschen könne Optimismus eher gefährlich werden. Schuld daran sind auch die Medien.
Das wird in den Medien oft auch anders dargestellt. Da heißt es dann eher, es wird viel katastrophisiert, es werden viele schlechte Nachrichten verbreitet. Gemessen an dem, was wir wissen, was uns die Wissenschaft sagt, werden eigentlich noch viel zu wenig realistische Nachrichten verbreitet. Es muss ja nicht katastrophisierend sein, aber wenigstens den Menschen ehrlich zu sagen, was passiert, wäre gut. Und es wurde in den letzten Jahren oft auch zu viel oder zu schnell Hoffnung gemacht. Das heißt, die Menschen wurden vielleicht erstmal aufgerüttelt und dann kommt aber am Ende einer Reportage oder eines Beitrags irgendein Beispiel von jemandem, der da irgendwas Positives macht, und dann gehen die mit so einem Gefühl raus und denken, ach so, es kümmert sich ja jemand drum. Und das ist natürlich fatal, wenn der Großteil der Gesellschaft denkt, ach, da wird sich schon drum gekümmert.
Wie passt das denn damit zusammen, dass viele Studien zu dem Ergebnis kommen, dass es in Deutschland schon ein sehr hohes Problembewusstsein für die Klimakrise gibt? Das begreife ich jetzt nicht.
Ja, das liegt vor allem an den Studien und wie die gemacht werden. Also man kann sich das so vorstellen. In der Regel werden Menschen in solchen Situationen gefragt oder in solchen Studien gefragt, wie stark schätzen sie die Bedrohung durch den Klimawandel ein? Darauf antworten dann die meisten Menschen rational und informiert. Das bedeutet aber nicht, dass ihnen diese Bedrohung im Alltag auch bewusst ist und dass sie ständig wahrnehmen oder dass es handlungsweisend wird. Wenn die Menschen mitten im Alltag gefragt werden, worüber machst du dir gerade am meisten Sorgen und Gedanken, dann wären das wahrscheinlich ganz andere Themen. Heizkosten, Kriege, die Wahlen in Ostdeutschland oder ganz einfach das eigene kranke Kind.
Ja, einfach Sachen, mit denen man sich gerade befasst. Also du meinst, dann kommt sozusagen nicht diese aktive Stellungnahme, ich beschäftige mich gedanklich mit dem Klimawandel, ja, sondern nur, wenn ich drauf gestoßen werde.
Ja, genau.
Ah ja, spannend. Okay, und woran liegt das?
Na, das liegt zum einen daran, dass die Forschung zu Klimagefühlen noch super jung ist. Die ForscherInnen können da mit ihren wissenschaftlichen Methoden noch nicht diese inneren Prozesse vollständig abbilden, hat mir Annika Heck erzählt. Zum anderen liegt es daran, dass es schwierig ist, eine angemessene emotionale Reaktion auf sowas Abstraktes wie den Klimawandel zu finden. Wir werden das erst in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren stärker in unserem eigenen Leben spüren und wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn sich Dürren im globalen Süden direkt auf unsere Lebensmittelpreise auswirken, die Wirtschaft öfter einbricht und Jobs wegfallen, wenn noch mehr Menschen fliehen müssen, weil ihre Dörfer und Städte nicht mehr bewohnbar sind und sich Regierungen und Gesellschaften um knapper werdende Ressourcen streiten oder sogar bekriegen.
Ja, und diese Umstände würden dann bei den meisten Menschen doch eher mehr Klimapanik à la Thunberg auslösen. Und wie ist das für Menschen, die sich schon viel mit dem Thema beschäftigen und vielleicht sogar unter Klimaangst leiden? Kann Klimaoptimismus denn denen jetzt aktuell helfen?
Menschen, die das schon begriffen haben oder dazu neigen, sich reinzusteigern oder von diesen Fakten lahmgelegt zu werden, denen würde Heck schon empfehlen, sich eine andere Haltung zuzulegen. Das heißt konkret, Pausen einzulegen, sich zwischendurch den schönen Dingen zu widmen. Also so wie das Gennari sagt. Worauf wir uns aber auch einstellen müssen, Klimaangst wird, wenn wir die Lage mal begriffen haben, nie wieder ganz weggehen. Das gilt laut Annika Heck vor allem für junge Menschen, auch weil die Bedrohung in Zukunft immer stärker wird, was ja auch die Sinus-Jugendstudie vom Anfang der Folge bestätigt.
Puh, da wollten wir über Klimaoptimismus berichten und dann sind das irgendwie plötzlich wieder ganz schön düstere Aussichten, muss ich sagen. Krass, ja. Wenn aber der Großteil der Menschen die Dringlichkeit in Sachen Klimakrise noch nicht begriffen hat, heißt das dann für alle, die über das Thema berichten, für Medienleute, lieber wieder zurück zu den 3K des Journalismus, Krisen, Kriege, Katastrophen und besser weniger hoffnungsvolle Nachrichten rüberbringen?
Naja, da gibt es auch nochmal Unterschiede in der Definition, welche Nachrichten überhaupt gut sind. Also da unterscheidet Annika Heck zwischen den guten Nachrichten, die uns aktivieren und denen, die uns eben passiv machen.
Motivierend und aktivierend sind zum Beispiel Nachrichten, die für uns nah dran sind, also zum Beispiel lokale Nachrichten und natürlich Dinge, die Menschen beeinflusst haben. Also so eine sehr passive Nachricht wie: eine bestimmte Tierpopulation ist wieder gewachsen oder irgendwo ist ein Wald größer, als er vorher war. Da haben wir erstmal den Eindruck, das hat nichts mit Menschen zu tun und da könnten wir denken, ach, die Natur regelt das schon von alleine. Eine gute Nachricht, die ich persönlich gerne öfter sehen würde, wäre zum Beispiel, dass eine Klimagruppe vor Ort ein Klimaschutzprojekt erfolgreich umgesetzt hat oder dass eine Protestaktion erfolgreich war oder ein politisches Bürgerbegehren.
Durch solche Nachrichten entsteht ein stärkeres Gefühl von Selbstwirksamkeit und Motivation, wenn es eben um lokale, konkrete Nachrichten geht.
Okay, also krasses, großes Thema, hätte ich gar nicht gedacht. Klimaoptimismus, dass das so viel hergibt und man da so ja, interessante Fakten rausdröseln kann. Wie hast du das wahrgenommen nach deiner Recherche? Was nimmst denn du da für dich mit heute?
Ja, ich nehme auf jeden Fall mit, wie ich selbst auf die Klimakatastrophe achte oder auch ich schaue auf jeden Fall mehr, wie wird denn über die Klimakrise berichtet. Und ich glaube, ich habe auch schon direkt während der Recherche gemerkt, ich achte darauf, wie Menschen in meinem Umfeld über die Klimakrise sprechen. Und es stimmt natürlich, dass viele dann im Endeffekt doch nochmal in den Flieger steigen, weil passt schon irgendwie und die Politik wird das regeln. Und ja, ich habe irgendwie dieses Spannungsfeld auf jeden Fall viel besser greifen können danach.
Ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke gewesen. Jana Laborenz hat sich mit dem Phänomen des Klimaoptimismus beschäftigt. Darüber hat sie mit der Klimaoptimistin Anne Therese Gennari und mit Annika Heck von den Psychologist for Future gesprochen. Die Redaktion für diese Folge hatten Julia Segers und ich. Vielen Dank für deine Recherche und für das Gespräch, Jana.
Sehr gerne.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, Anregungen und Feedback. Könnt ihr loswerden per Mail an klima@detektor.fm. Und falls ihr ab und an auch den Kopf freikriegen müsst, weil ihr euch viele kluge Podcasts gegeben habt oder euch mit harten Themen beschäftigt, dann empfehle ich euch von Herzen unseren Detektor FM Musikstream mit handverlesenen Songs. Den gibt es rund um die Uhr. Und ja, ich bin ein totaler Fan und kann es wirklich nur weiterempfehlen. Online auf Detektor FM und in unserer App für alle Sorten von Telefonen verfügbar. Ansonsten gilt wie immer, abonniert uns, liked uns und sagt bitte gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen, damit uns mehr Menschen finden, die sich für Klimathemen interessieren könnten. Ich bin Ina Lebetjew. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.